Eine neue Woche, eine neue Folge von Soccer, Fußball in Afrika. Mittlerweile die dritte Episode und wir sind weiterhin gefangen zwischen den Welten. Noch können wir uns nicht komplett auf die Länderspielpause stürzen, denn da waren ja noch am Wochenende so einige wichtige Spiele im Clubfußball. Der Fahrplan für heute? Erstmal Rückblick auf die ersten Runden in der CAF Champions League und dem Confederations Cup. Danach ein kleiner Ausblick, was uns da Anfang September erwartet, wenn wieder alle Superstars auf den Kontinent reisen und wir einige echt richtig gute Matches bekommen. Natürlich auch der Blick, welche Stars aus der Bundesliga denn in Afrika so vertreten sein werden. Also starten wir in der afrikanischen Königsklasse und da gab es direkt am Freitag ein Ereignis, das mir mal wieder bewiesen hat, welche Kraft dieser schöne Sport doch ja einfach entwickeln kann. Dicke Daha aus Somalia ist ins Spiel gegen Artasola 7 aus Djibouti mit einer Führung im Rücken gegangen. Und der Sieg im Hinspiel war auch der erste Sieg einer somalischen Mannschaft in der afrikanischen Champions League aller Zeiten. Kann man schon mal sagen, so weit so historisch. Aber das Team schaffte es dann auch tatsächlich und die 3:4 Niederlage reichte am Ende zum Einzug in die zweite Runde. In Afrika gilt übrigens noch die Auswärtstorregel, während sie ja in Europa schon abgeschafft ist. Und entscheidend war dabei der Goalgetter Adepoju Oluwaseun und der Angreifer aus Nigeria war wirklich an allen Offensivaktionen beteiligt. Letztes Jahr war er Torschützenkönig in der heimischen Liga, jetzt eben der Sieggarant oder beziehungsweise der Weiterkommengarant. Und ich würde mal schätzen, es ist nur eine Frage der Zeit, bevor es ihn dann wirklich auch in eine größere Liga zieht. Und ich habe euch noch eine kleine Auswahl seiner Leistungen im letzten Jahr mitgebracht. Er war MVP im Supercup von Somalia. Er war der erste Ausländer, der in einem Spiel in der somalischen ersten Liga 5 Tore erzielt hat. Und auch der erste Spieler, der in der Liga 22 Tore in einer Saison erzielt hat. Ja, und jetzt der Doppelpack, der Dicke Daha in die nächste Runde der CL schickt. Es wäre bestimmt auch mal spannend zu sehen, wie sich so ein Angreifer ja im europäischen Clubfußball schlagen würde. Und wenn man ihn da einfach mal ins kalte Wasser werfen würde, vielleicht ja so in der zweiten deutschen Bundesliga oder sowas. Klar, da gibt es natürlich auch Beispiele wie Dixon Abiyama oder Bakary Yatta. Aber deren Wege sind ja schon so ein bisschen anders. Und so ein Spieler, der in der kleinen afrikanischen Liga so hervorsticht, der hat natürlich auch Potenzial. Ich denke natürlich, dass da taktisch und auch technisch schon eine große Hürde zu nehmen wäre. Da herrschen einfach andere Bedingungen in Afrika, beziehungsweise in den kleineren Ligen in Afrika. Ja, aber es wäre einfach mal super spannend und sollte ein Scout hier zuhören, check doch mal diesen Stürmer aus. Ja, aber zurück zum historischen Erfolg von Dicke Daha. In der Heimat feierten die Fans natürlich richtig ausgelassen und da gibt es auch ja, Videos von diesen Feierlichkeiten. Da könnt ihr gerne mal meine Instagram oder Twitter Page auschecken, Link natürlich alles in den Shownotes, aber man muss sich das nochmal vor Augen führen, ja, das Land ist seit den 80ern eigentlich komplett instabil, der Fußball im Land leidet natürlich auch darunter, unter diesen ganzen Konflikten, dem politischen Einfluss, aber auch der fehlenden Wirtschaftskraft. Oft konnten die Teams aus dem Land gar nicht an internationalen Wettbewerben teilnehmen. Und ja, das zeigt nochmal, was, wie groß das historische Ausmaß dieses Erfolgs doch wirklich ist. Und der größte Twitter- oder auch Ex-Account, der sich mit dem Fußball in Somalia beschäftigt, der nannte das Team bereits die beste Mannschaft in der Geschichte des Landes. Ja, mal schauen, was diese beste Mannschaft eben jetzt gegen Esperance de Tunis ausrichten kann. Ein Sieg hier und es gibt wahrscheinlich schon so eine erste Parade durch die Straßen von Mogadischu. Positives ist natürlich super, aber wir müssen auch auf das Negative blicken und das ist natürlich vor allem der Rückzug von Red Star de Banjul vor dem Rückspiel gegen Djoliba aus Mali. Im Hinspiel, das im Kamerun ausgetragen wurde, gab es noch ein 0:0, also die Ausgangsposition war eigentlich gar nicht so schlecht, aber die finanzielle Situation hat es einfach nicht zugelassen. In der ersten Folge habe ich ja bereits erzählt, dass es einen Aufruf des Präsidenten bereits im Januar gab, der nach neuen Sponsoren gesucht hat, weil die Reise sonst nicht zu finanzieren sei. Ja, und vor dem Spiel kam dann die offizielle Mitteilung an den afrikanischen Verband CAF, dass der Reisetrupp eben sich gar nicht erst nach Mali aufmachen würde und Djoliba damit kampflos in die zweite Runde einzieht. Ist natürlich auch unglaublich frustrierend für die Spieler, die sich im Hinspiel ja eine gute Ausgangslage erspielt haben und nun zumindest die Erfahrung so einer Reise einfach mal mitnehmen wollten. Es muss schon wirklich sehr frustrierend sein, wenn einem diese Chance genommen wird. Und ich verstehe jeden Spieler, der dann auch die Ambition hat, solche kleinen Ligen mit diesen großen Finanzproblemen und den ganzen anderen Problemen, die es gibt, einfach zu verlassen. Und ja, man sagt vielleicht immer so im Reflex, ja, man soll doch zu Hause etwas aufbauen. aber immer wieder ausstehende Gehälter, solche gecancelten Reisen. Es gibt einfach ja kaum schlechtere Voraussetzungen, um Fußballprofi zu sein, und deswegen streben auch eben so viele Profis danach, ihr Heimatland in den kleineren Ligen zu verlassen und in die größeren zu kommen. Am besten natürlich nach Europa, aber ja auch nach Nordafrika in die großen Ligen oder eben Südafrika. Ja, und blicken wir auf die weiteren Überraschungsteams, die es in die zweite Runde der CAF Champions League geschafft haben. Da wäre einmal Commercial Bank aus Äthiopien, die sich gegen SC Villa aus Uganda durchgesetzt haben. Und ja, der nächste Rückschlag für den Fußball in Uganda. Der Afrika Cup Co-Gastgeber von 2027 muss wirklich aufpassen, dass die Stimmung der Fans im Land nicht kippt, weil zu hohe Ticketpreise beim Heimspiel, jetzt das Aus in der Champions League schon in der ersten Runde, dazu die immer wiederkehrenden Spielmanipulationsskandale im Land. Es gibt einfach so viele Themen, die der Bevölkerung aktuell so ein bisschen die Lust am Fußball nehmen. Und da wird es dann natürlich auch schwieriger zu vermitteln, dass in naher Zukunft viel in die Infrastruktur, besonders in die fußballerische Infrastruktur, das heißt Stadien etc., investiert werden muss, um eben der Gastgeberrolle 2027 gerecht zu werden. Also ja, kein gutes Zeichen, und trotzdem bleibt natürlich ein großer Erfolg für das Team aus Äthiopien. Genauso natürlich für APR aus Ruanda, die es geschafft haben, Azam aus Tansania auszuschalten. Deren Coach Darko Novic hat, ja, so was man so hört, einige Kniffe ausgepackt, um den Favoriten zu ärgern. Und auch auf Erkenntnisse hat sein Fazit gezogen nach dem Hinspiel in Dar es Salaam. Und ja, aus einer 0-1 Niederlage einen 2-1 Gesamtsieg gemacht. Jetzt gibt es in der zweiten Runde die Revanche gegen die Pyramids aus Ägypten. Gegen die hat APR letztes Jahr relativ deutlich verloren. Mal schauen, wie es dieses Jahr aussieht. Schöne Geschichte ist es natürlich auch für Swaziland, dass mit den Mbabane Swallows ein Team in die zweite Runde gekommen ist. Immerhin wartet jetzt der große Nachbar aus Südafrika, die Mamelodi Sundowns, und ist sicherlich für alle Spieler von Mbabane ein Riesenerlebnis, in Pretoria vor 50.000 Zuschauern zu spielen. Eine echte Chance, rein sportlich gesehen, sich für die Gruppenphase zu qualifizieren, gibt es da wahrscheinlich eher nicht. So ehrlich muss man schon sein, aber dem Club nutzt es natürlich finanziell, ja, gibt Gelder vom Verband, aber natürlich auch, um sich zu präsentieren, um neue Sponsoren einzusammeln. Und für die Spieler von Mbabane ist es natürlich die große Bühne, um sich für Clubs im Nachbarland zu empfehlen. Auch hier gilt Swaziland, relativ schwache heimische Liga, und ja, da wird ganz Südafrika drauf blicken, wenn die Sundowns dann einsteigen in die Champions League. Und wenn ein Spieler diese Bühne nutzen kann, dann flattert vielleicht bald das nächste oder das erste Angebot aus Südafrika ein. Als letztes schauen wir noch auf das Doppelduell zwischen Sudan und Libyen, und auch dort gab es jetzt nicht unbedingt schöne Szenen. In beiden Partien setzte sich das Team aus dem Sudan durch. Al-Hilal schlug Al-Ahli Benghazi, während El-Merreik gegen Al-Nasser Benghazi erfolgreich war. Und aufgrund des Bürgerkriegs im Sudan wurden die Spiele im neuen Nationalstadion des Nachbarstaats Südsudan in Juba gespielt. Ja, und nach dem Spiel zwischen Al-Hilal und Al-Ahli kam es zu größeren Auseinandersetzungen, und das Team aus Libyen hat dann einfach mal die Inneneinrichtung der Kabinen auseinandergenommen und ja auch in der technischen Zone eine Spur der Verwüstung hinterlassen, und dazu gibt es auch Videos mit schlimmen Beleidigungen in Richtung der Gewinner. Also alles in allem keine Werbung für den afrikanischen Fußball, und mir tut es natürlich auch vor allem für das schöne neue Stadion in Juba leid. Ja, jetzt hat Südsudan endlich mal so ein Nationalstadion, das allen Richtlinien entspricht, und das muss jetzt erstmal direkt wieder renoviert bzw. instand gesetzt werden, weil die Spieler aus Libyen ihre Emotionen dann nach dem Ausscheiden nicht so ganz unter Kontrolle hatten. Und apropos die beiden sudanesischen Teams, die heimische Liga kann ja aktuell nicht gespielt werden. Für die beiden großen Clubs des Landes gibt es jetzt aber eine Lösung. Beide nehmen nämlich an der Liga in Mauretanien teil und spielen dort eben auch um die Meisterschaft. Beide, würde ich sagen, gehen dort auch schon als Favoriten mit ins Rennen. Und die Regeln lauten so: Also werden Al-Hilal oder Al-Merreik Erster, dann ist dieses Team automatisch der sudanesische Meister in diesem Jahr. Und das bestplatzierte Team aus Mauretanien ist der Meister von Mauretanien. Also es kann also sein, dass beispielsweise Nouadhibou in der Abschlusstabelle auf Platz 3 steht, aber dennoch den Meistertitel feiern kann. Es geht einfach darum, den sudanesischen Teams die Möglichkeit zu geben, im Rhythmus zu bleiben und damit auch Chancengleichheit für die internationalen Wettbewerbe herzustellen, aber natürlich auch, um überhaupt mal eine Meisterschaft auszuspielen. Wir bleiben da auf jeden Fall am Ball und schauen uns das mal an, wie sich das so entwickelt, ob die beiden Teams vielleicht sogar die Liga dominieren. Und ja, aber beim Blick auf die Landkarte kann man doch überrascht die Augenbrauen ja so ein bisschen hochreißen, weil der Sudan liegt an der Ostküste, während Mauretanien an der Westküste beheimatet ist. Dazwischen liegen Tschad, Niger und Mali. Die Teams ziehen also für dieses Jahr komplett um und schlagen ihre Lager dann in Mauretanien auf. Gibt es wohl auch nur in Afrika, aber ein Bürgerkrieg macht eben erfinderisch und es ist dann doch für die Fußballer eine gute Lösung, würde ich sagen. Mein Geheimtipp aus Tschad, AS Psi, hat es nicht geschafft gegen Monastir aus Tunesien. Gab zwei Niederlagen, die sich aber im Rahmen gehalten haben. Also ich sag nur Kopf hoch, ich bleib dran und verfolge, was Psi in Zukunft so schafft. Und ich glaube, da können wir noch ein bisschen was erwarten in Zukunft. Und mein Geheimtipp für das gesamte Turnier dagegen, der könnte noch aufgehen. Ich habe ja gesagt, der FC San Pedro könnte überraschen und hat jetzt erstmal die Bow Rangers aus Sierra Leone ausgeschaltet. Jetzt wartet dann mit Al-Hilal eben aus dem Sudan die erste echte Hürde und da werden wir sehen, was die Mannschaft von der Elfenbeinküste imstande ist zu leisten. Gehen wir eine Stufe runter in den CAF Confederations Cup, das Pendant zur Europa League in Europa. Und eine Geschichte, die mir letzte Woche durchgerutscht ist, ist die von Fovu Club aus Kamerun, der das Hinspiel gegen Painesville aus Liberia mit nur 8 Spielern bestreiten musste. Mehr hat man nicht rechtzeitig registriert bekommen, so gab es dann direkt mal eine 0-4 Pleite in Monrovia. Im Rückspiel hat nun wieder Painesville gewonnen, Fiasko natürlich für den Fußball im Kamerun. Beide Vertreter sind raus, Victoria United in der Champions League und Fovu Club im Confederations Cup. Der Fußball kommt auch unter Verbandspräsident Samuel Eto'o nicht so richtig voran und ja, kann man sagen, der ist ja sowieso mit Streitigkeiten mit der Politik beschäftigt und auf die Nationalmannschaft fokussiert. Dementsprechend vernichtend war auch das Resümee der Verantwortlichen von den Clubs, die nach der Niederlage gegen ein Team aus dem fußballerischen Zwergenland Liberia ja, die heimische Liga und die allgemeine Situation des Fußballs im Land aufs Schärfste kritisiert haben und richtig ausgeteilt haben. Also im Kamerun, da brodelt es an der Basis und ja, wenn jetzt die Nationalmannschaft noch die nächsten beiden Spiele verliert, dann, ja, dann werden es richtig ungemütliche Zeiten für Samuel Eto'o. Und eine schöne Geschichte für Burundi ist es, dass mit Rukinzo FC ein Team den Sprung in die zweite Runde geschafft hat. Im Duell mit Horset aus Somalia gab es einen 2-0-Sieg im Rückspiel. Ja, weiter geht es jetzt gegen CS Sfaxien aus Tunesien. Also auch hier wird in der nächsten Runde ja, ein richtig schwerer Brocken erwartet, aber dass das Team überhaupt weiter ist, ist schon mal ein großer Erfolg. Unser Team, ich sage jetzt schon mal unser Team aus Kongo-Brazzaville, das ja letzte Woche vor verschlossenen Stadiontoren in Äquatorialguinea stand, AS Otoho hat seine Rache bekommen. Im neu angesetzten Spiel gab es den 2-0-Sieg in Brazzaville und es ist doch eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am Mittwoch. Sieht wohl so aus, als ob das ganze Chaos nun doch für etwas gut war und die Reise durch Afrika ja in Zukunft weitergehen wird. Das nächste Mal wahrscheinlich dann nicht vor verschlossenen Stadiontoren beim Auswärtsspiel. Wir blicken dann nach der Länderspielpause auf die zweiten Runden. Jetzt wechseln wir aber erstmal in die Nationalmannschaftskategorie und schauen drauf, welche Verbände denn bereits ihr Aufgebot bekannt gegeben haben und welche spannenden Meldungen es hier so aus deutscher Sicht, ja, Schrägstrich Bundesliga-Sicht gibt. Und da schauen wir zuallererst mal auf ein Team, das gar nicht mehr in der Afrika-Cup-Quali dabei ist, nämlich Mauritius. Das Team hat es in der ersten Runde bereits erwischt und nun gibt es erstmal Freundschaftsspiele oder halt der sogenannte Intercontinental Cup. Es geht gegen Indien und Syrien und dabei wird es ein neues Gesicht im Nationaltrikot geben. Quentin Lalsing, 17 Jahre alt, geboren in München, aktuell spielt er in der U19 des FC Augsburg. Seine Wurzeln liegen auf der Insel und nun wurde er also vom Verband eingeladen. Dort hat man scheinbar sowieso vor, Spieler mit Wurzeln im Land stärker einzubinden. Ist ja auch kein neues Phänomen. Der Nachbar von den Komoren hat es 2021 vorgemacht und sogar zum Afrika-Cup geschafft mit sehr vielen Spielern, die eben ja in Frankreich spielen und ihre Wurzeln auf den Komoren haben. Klar ist aber auch, dass sich Quentin erstmal zu nichts verpflichtet durch diese Reise, durch diese Länderspielreise. Es sind ja nur Freundschaftsspiele erstmal. Also binden wird er sich erst, wenn er an einem Pflichtspiel für Mauritius teilnimmt. Wer weiß, vielleicht wird ja auch mal die deutsche Nationalmannschaft in Zukunft für ihn irgendwann eine Option. Und zusätzlich zu ihm sollen auch noch Spieler aus Luxemburg, Griechenland, Portugal, Tschechien, Frankreich, Australien und sogar England zum Team stoßen. Also ein echter Umbruch auf Mauritius. Das zeigt sich auch daran, dass einfach viele bekannte Gesichter der letzten Jahre nicht mehr dabei sind. Zeigt aber auch, dass der Verband bereit ist, Geld zu investieren. Dann ist natürlich alles andere als billig, die Spieler einzufliegen und all das drumherum zu bezahlen. Also sie kommen ja alle aus Europa, Australien, brauchen Flüge, Unterkunft etc. Und oftmals setzen in Afrika finanzschwächere Verbände deswegen auf einheimische Spieler, auf viele einheimische Spieler, die einfach nicht so viel Reisekosten und ja ganz so viele Umstände verursachen. Aber jetzt 10 neue Gesichter für Mauritius, soweit die Gerüchteküche. Immerhin Lalsing ist schon ziemlich sicher bestätigt. Und interessant von dieser Liste an Spielern ist auch noch Gabriel Calisté, der aktuell in der Jugend von Premier League Club West Ham spielt und dort in der U18 Premier League aktuell ja, sein Unwesen treibt. Und er kann sowohl in der Verteidigung als auch im Mittelfeld spielen. Also wird auf jeden Fall spannend, ob Mauritius es damit gelingt, endlich mal die hinteren Plätze im afrikanischen Vergleich zu verlassen und vielleicht mit jungen, hungrigen Spielern, die in Europa doch eine gute Ausbildung erfahren haben, ja, ein bisschen nach oben zu klettern im Ranking. Und wir bleiben gleich mal in Augsburg, denn da kommt noch ein weiterer neuer Nationalspieler hinzu, Nathaniel Mbuku, 22-jähriger Flügelspieler, den der FCA im Januar 2023 von Stade Rennes aus Frankreich geholt hat. Und in Augsburg ist er bisher nicht so glücklich geworden, ist dann für die Rückrunde 2024 zu Saint-Étienne verliehen worden und mit denen auch aufgestiegen, gute Leistung gezeigt, ist nun im Sommer jetzt zum FCA zurückgekehrt. In der Bundesliga war er am Wochenende nicht im Kader, könnte also die Augsburger im Sommer vielleicht auch noch verlassen, vielleicht nochmal auf Leihbasis. Auf jeden Fall wird er erstmal zur Nationalmannschaft von DR Kongo reisen, denn er hat einen Verbandswechsel vorgenommen. Die Jugendnationalmannschaften hat er noch in Frankreich durchlaufen, dort sogar für die U21 getroffen. In der U17 galt er noch als neue große Hoffnung für Le Bleu mit 10 Treffern in 22 Spielen. Jetzt also im Kader der Leoparden, die in Kinshasa gegen Guinea und dann in Dar es Salaam gegen Äthiopien spielen werden. Also auf ins Abenteuer für Mbuku. Blicken wir auf den Gabun, wo mit Pierre-Emerick Aubameyang ein Name natürlich im Kader besonders heraussticht. Mittlerweile ist er ja in Saudi-Arabien angekommen, aber er reist jetzt weiterhin zur Nationalmannschaft. Bei ihm ist es ja immer so ein ständiges Hin und Her, mal tritt er zurück, dann kehrt er doch wieder ins Aufgebot zurück. Jetzt ist er also gerade dabei und sind wir mal gespannt, was er denn noch imstande ist zu leisten. Ich habe ja vermutet, vor dem Afrika-Cup, dass die Spieler, die aus Saudi-Arabien kommen, ein paar Probleme bekommen, sich körperlich anzupassen, weil ja doch in Saudi-Arabien das Tempo und alles ja ein bisschen langsamer ist und nicht so körperlich gespielt wird wie beim Afrika-Cup. Aber da haben sie mich vom Gegenteil überzeugt. Ja, Seko Fofana, Franck Kessié von der Elfmannküste, allen voran, die waren einfach Maschinen im Mittelfeld, sind marschiert. 90 Minuten lang waren einfach die Antreiber ihres Teams. Und ja, deswegen bin ich auch überzeugt, dass sie diesmal wieder gut spielen werden. Und eben auch gebe Pierre-Emerick Aubameyang noch eine wichtige Rolle beim Gabun, die er ja immer einnimmt, wenn er dabei ist. Dann ist er der Zielspieler, dann blickt alles auf ihn, dann konzentriert sich viel auf ihn. Deswegen bin gespannt, was er diesmal reißen wird. Und weiter geht's mit Mosambik. Und die setzen im vorläufigen Aufgebot, wie schon beim Afrika-Cup, auf Stanley Ratifo, der im Sommer ja von Pforzheim nach Leipzig zu Chemie gewechselt ist. Also aktuell Regionalliga Nordost, aber im September dann wieder das Treffen mit den Superstars des Kontinents. Erst gegen Mali in Bamako, dann gegen Guinea-Bissau in Mosambiks Hauptstadt Maputo. Und mit Reinildo von Atletico Madrid ist natürlich auch der große Star des Landes mit dabei. Nicht dabei dagegen ist Ronny Marcos von den Kickers Offenbach. Ja, das wäre ja noch so ein Kandidat, der in Deutschland spielt, aber für Mosambik spielberechtigt wäre. Seit 2015 war er nicht mehr bei der Nationalmannschaft. Hinter dieses Kapitel muss man wohl einen Haken setzen. Ich kenne die genauen Hintergründe nicht, warum es seitdem nicht mehr geklappt hat, aber wahrscheinlich Reisestrapazen, ja, sehr großer Aufwand. Muss ich mal hinterher recherchieren, aber auf jeden Fall Ronny Marcos nicht dabei. Eigentlich sollte die Afrika-Cup-Quali für Ägypten ja nur eine reine Formsache sein. Los geht's in Kairo gegen Kap Verde und dann in Francistown gegen Botswana. Dabei sein wird auch Omar Mamouche von Eintracht Frankfurt, der beim Afrika-Cup im Januar ja wirklich einer der wenigen Pharaonen war, der wirklich überzeugen konnte. Natürlich ist auch Superstar Mo Salah wieder mit dabei und in Liverpool werden sie hoffen, dass er diesmal gesund zurückkommt, nachdem er sich ja im Januar an der Elfenbeinküste direkt im ersten Spiel verletzt hatte und länger ausgefallen ist. Blicken wir nach Guinea und die müssen ohne drei Bundesliga-Stars in die anstehenden Partien gehen. Wird schon auf jeden Fall wegweisend gegen die Demokratische Republik Kongo und Tansania, aber Naby Keita und Serhou Guirassy werden dann nicht mithelfen können. Besonders spannend ist es natürlich bei Keita, der laut Medienberichten selber darum gebeten haben soll, nicht dabei zu sein. Jetzt war er bei Olympia noch Kapitän und Fahnenträger, aber diesmal fehlt er eben. Und soll sich eben aktuell mehr darauf konzentrieren, einen neuen Club zu finden und Bremen noch zu verlassen. Bei Guirassy sind es Verletzungsgründe, die ja auch aktuell verhindern, dass er für den BVB aufläuft und jetzt eben die Reise zur Nationalmannschaft ebenfalls nicht zulassen. Auch der dritte im Bunde, Morgan Gilavogui von St. Pauli, fehlt im Aufgebot. Er will sich auch erstmal auf die Clubkarriere konzentrieren, in der Bundesliga ankommen und ja, da würde die Nationalmannschaft gerade nicht passen. Der Einzige, der im Kader zu finden ist, ist Aliou Baldé von Bochum. Ist ja eine Leihgabe aus Nizza und hat im Juni für die Nationalelf debütiert und dabei scheinbar genügend Argumente geliefert, um nochmals nominiert zu werden. Also drei Bundesliga-Stars raus bei Guinea, einer ist dabei und Aliou Baldé sowieso für mich der spannendste Spieler im Kader vom VfL Bochum. Und ja, jetzt kann ich ihn auch noch im Nationaltrikot mal bestaunen und unter die Lupe nehmen, zu was er denn so imstande ist. Ja, und damit schließen wir auch schon den Blick auf die Kader erstmal. Im Laufe der Woche kommen dann sicherlich noch die restlichen, sodass wir nächsten Montag dann so richtig reinstarten können in die Afrika Cup Quali. Bis dahin hat dann hoffentlich auch Ghana sein Platzproblem gelöst. Aktuell sieht der Rasen im Nationalstadion noch arg ramponiert aus. Also da birgt er große Verletzungsgefahr für die Superstars um Mukudus. Ich bin gespannt. Es sind nur noch wenige Tage bis zu den Länderspielen und ja, ob dann auch die Bundesliga-Profis, die für Ghana vielleicht nominiert werden, ja. Oder zweite Bundesliga-Profis, vielleicht ist ja Ransford. Yeboah Königsdörfer vom HSV dabei. Wäre mir jetzt nicht so recht, wenn der sich verletzen würde mit seiner aktuellen Form. Und ja, wie ich schon gesagt habe, in der kommenden Woche gibt es dann die große Vorschau auf die anstehenden Spiele, welche Partien dann besonders Beachtung verdienen und welche Geheimfavoriten überraschen könnten und vielleicht auch erstmals die Qualifikation für den Afrika Cup schaffen könnten. Jetzt wird der Grundstein gelegt. Wir sind von Anfang an dabei. Hier bei Soccer, Fußball in Afrika. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Wir hören uns.